Guten Morgen. Ich freue mich immer auf diese Sonntage im Sommer, weil ich da gar nicht so viel erzählen muss, sondern weil ich das Vorrecht habe, hier vorne Menschen zu interviewen und sie erzählen uns aus ihrer Geschichte. Kerstin hat das gerade eben schon so schön gesagt. Und für mich ist das was Besonderes. Und falls du dich fragst, warum machen wir das hier? Das hat nichts mit meiner Faulheit zu tun, sondern das liegt ganz einfach daran, dass wir davon überzeugt sind, dass Gott heute noch genauso Geschichten schreibt und Geschichte schreibt mit dir und mit mir, wie er das damals gemacht hat. In der Bibel lesen wir viele Geschichten von Menschen, in denen Gott gewirkt hat. Und Gott wirkt und will auch heute noch in unserem Leben wirken. Und wir glauben und wir wünschen uns, dass durch diese Geschichten, durch die Interviews, die ihr hier vorne erleben könnt, Gott ein Stück begegnet. Und dass ihr euch vielleicht selber fragt, was kann und was hat Jesus mit meinem Leben zu tun? Und vor allen Dingen, dass ihr euch fragt, welche Geschichte möchte ich erzählen können? Welche Geschichte möchte ich schreiben? Und die Person, die ich heute Morgen interviewen darf, die ist es gewohnt, interviewt zu werden. Nicht, weil er jetzt besonders prominent ist, ein Star wäre oder so oder berühmt, sondern weil das sein Job ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das, was ihr heute Morgen von ihm hören werdet, dass er darüber noch kein Interview gegeben hat und dass das für die meisten von euch auf jeden Fall so noch nicht bekannt ist oder vielleicht nicht in den Einzelheiten. Von daher begrüßt mit einem herzlichen Applaus Michael Breuer hier vorne auf der Bühne. Dein Mikro. Hallo Michael.
Hallo.
Schön, dass du bereit bist, dich auf dieses Abenteuer einzulassen und davon zu erzählen, was viele nur, wenn überhaupt, erahnen durch manche Andeutungen, die du so vielleicht hier und da schon mal gemacht hast. Doch zuerst erzähl uns doch einmal, warum bist du es gewohnt, Interviews zu machen?
Ja, das ist seit 28 Jahren mein Job. Ich arbeite hier in einem bekannten Veteraner-Sicherheitsunternehmen und darf das Gesicht auch sein bei Interviews, zum Beispiel auf der Couch. Bei Markus Lanz war ich schon gewesen oder im ZDF-Fernsehgarten oder auf vielen Veranstaltungen und man kann mich auch googeln und ja.
Das habe ich getan. Ich habe dich gegoogelt, okay. Wollte mal gucken, was finde ich denn da über Michael Breuer raus, und eins der ersten Fotos, die dann kommen, sind von einer Preisverleihung, denn du bist auch auf diversen Preisverleihungen deines Veteranerunternehmens, in dem du arbeitest, und eins der ersten Fotos war zur Aufnahme in das Lexikon der Weltmarktführer. Du hast viel über dein Unternehmen zu erzählen, aber über dich habe ich herzlich wenig gefunden, zumindest die persönlichen. Michael, du bist weder bei Social Media, irgendwo bei Facebook oder sonst wo zu finden. Deswegen, viele kennen dich, die meisten wahrscheinlich, aber erzähl uns doch mal die wichtigsten Fakten zu dir.
Ja, heute Morgen sagte die Waage 77,4 Kilo, 1,80 groß, also bin zufrieden. 59 Jahre jung, verheiratet seit dem 24. April 1981, also seit über 38 Jahren. Mit Annette, 3 Kinder, Judith und Daniel sind auch heute hier, Markus noch, 3,5 Enkelkinder. Ja, das ist eine ganz kurze Beschreibung von mir.
Erzähl uns, also ich habe davon schon jedes genießen können, aber erzähl uns von deinen Hobbys. Ich habe 4 mir notiert, die ich bei dir erleben durfte und erleben habe und auch schon die Vorzüge mitgekriegt habe.
Also ich habe recht viele Hobbys. Ein Hobby ist, ich sammle alte Sachen. Es gibt auch in dem besagten Sicherheitsunternehmen ein Museum, das habe ich auch aufgebaut. Bin da auch der Jäger und Sammler. Da gibt es auch den Veteraner-Museumstag übrigens am 14. September. Herzliche Einladung dazu.
Zu welchem Unternehmen müssen wir denn da?
Zu Abus.
Ah.
Und ich habe auch einen Keller, wo ganz viele alte Sachen sind von Omas, Tanten etc. Also da lohnt es sich auch mal reinzuschauen. Dann bin ich so ein Gartenfreak geworden. Mache jetzt auch nicht nur den eigenen Garten, sondern auch andere. Darf auch den neuen Gemeindegarten mitplanen, wenn wir umziehen. Ich trinke auch gern ein Glas Wein und kenne auch so manchen Winzer in Deutschland. Also aus beruflichen Gründen kam ich auch immer viel rum. Also wer eine Frage zum Wein hat, darf mich gerne ansprechen. Seit dem 40. Lebensjahr jogge ich, laufe ich, keine Wettkämpfe mehr, aber so dreimal die Woche laufe ich auch noch.
Gestern, du bist aber auch Marathon gelaufen.
Bin 7-mal Marathon gelaufen, genau. 30-mal einen halben vielleicht. Hab das auch nochmal vor. Bestzeit 3:30 in Köln. In Köln gelaufen, in der verbotenen Stadt. Kommen wir gleich noch drauf. denn ich bin, das ist also auch ein Hobby von mir, Fan von Fortuna Düsseldorf. Ich bin auch Düsseldorfer, bin da aufgewachsen. Und das ist auch ein Hobby.
Und dazu kommen wir jetzt, denn tatsächlich von dieser Leidenschaft Fortuna Düsseldorf, er hat immer wieder was angedeutet und er hat das ja auch mal hier und da sicherlich, habt ihr ihn vielleicht auch schon mal im Trikot gesehen oder seid sogar mit ihm schon im Stadion gewesen. Über diese Leidenschaft Fortuna, da würde ich gerne ein bisschen heute mit dir sprechen, weil Fortuna ist, du sagst jetzt Hobby, da kommen wir nachher noch drauf, aber es hat schon einen guten Teil deines Lebens auch bestimmt. Und als ich mir Gedanken gemacht habe, okay, wen kann ich diesen Sommer interviewen, da habe ich an Michael gedacht und habe sofort dran gedacht, okay, da haben wir einen extremen Fußballfan, aber da haben wir auch einen ganz starken Jesus-Fan. Wie passt das zusammen? Wie kann das zusammenpassen? Widerspricht sich das? Ich habe dann im Interview, also in der Vorbereitung mit dir gemerkt, dass du diesen Begriff Jesus-Fan, also Jesus und Fan, nicht so ganz passend findest. Kommen wir vielleicht nachher auch noch drauf. Aber trotzdem würde ich da gerne mit beginnen. Du bist hier in der Ruhrkirche ja kein Neuling. Du hast sogar den Namen Ruhrkirche, für diejenigen, die es nicht wissen, maßgeblich mitgeprägt und mitentwickelt. Seit 1993, März 1993, bist du Mitglied in unserer Gemeinde, also fast 27 Jahren. In diesen 27 Jahren hast du diese Gemeinde wirklich aktiv mitgestaltet, mitgeprägt. Du warst Mitglied in der Gemeindeleitung, Hauskreisleiter. 17 Jahre Leiter des Musikteams?
15.
15 Jahre, aber 17 Jahre dann wahrscheinlich damit drin. Du hast viele Jahre unsere Gottesdienste moderiert. Du machst das jetzt auch noch. Ab und zu springst du ein und das hast du teilweise alle 14 Tage gemacht, das muss man sich mal, Kerstin, alle 14 Tage über Jahre hat er die Gottesdienste moderiert und ich habe mit dir, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 4 Jahre, da hast du den Bereich Öffentlichkeitsarbeit in unserer Kirche geleitet und jetzt leitest du unsere Männerarbeit Mann um Mann. Habe ich irgendwas vergessen?
Ich bin doch im Logistikteam.
Ja, richtig.
Und darf, wie gesagt, hatte ich gerade schon gesagt, den Gartenplan in dem neuen Gemeinde Haus und bin auch in dem Teilprojekt Öffentlichkeitsarbeit oder Kommunikation.
Stimmt. Also Gemeinde hat bei dir schon immer Zeit und Raum bekommen, vielleicht sogar eingenommen. Das war aber nicht immer so. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen, werfen wir mal einen Blick auf deine Geschichte. Glaube, Jesus, Gott, das hatte ja lange Zeit überhaupt nichts mit dir zu tun. Mit 14 Jahren bist du sogar aus der Kirche ausgetreten. Erzähl uns ein wenig zu deinem Hintergrund. Wie bist du aufgewachsen?
Als ich 7 war, sind wir umgezogen von Duisburg. Ich bin in Duisburg geworden, mitten in der Stadt. War da auch gerne bei meinem Opa im Geschäft. Der hatte so einen Tante-Emma-Laden. Da weiß ich noch genau, dass ich immer so ein bisschen geholfen habe, da Bärenmarke-Dose einräumen und so. Und mit 7 nach Düsseldorf gezogen, mitten in die Stadt. Die Straßenbahn fuhr da direkt dran vorbei. Ich hatte eine Schwester und war eigentlich so ein rebellischer Junge. War sehr, sehr frühreif für einen jungen Mann, weil ich mit 13 Jahren schon so groß war wie jetzt und mit 12 war ich schon in der Pubertät. Und das war dann auch wieder ein Vorteil, wenn ich in der Altstadt, also quasi meine Heimat, unterwegs war, so 4 bis 5 Mal in der Woche in der Düsseldorfer Altstadt, gab es dann oft Personenkontrollen und da ging ich für 16 durch. Da war ich natürlich stolz für Oskar, als 13-Jähriger schon so groß zu sein. Und vom kirchlichen Hintergrund, da gab es eigentlich keinen. Meine Eltern waren keine Christen. Und wo sie mich aber hingeschickt hat, meine Mutter war in die evangelische Kirche, Konfirmandunterricht. Das hat man damals auch gemacht, weil es das mit sich brachte zum Abschluss, dass es da Geld gab. Also richtig eine Stange Geld. Timo hat es gerade gesagt, mit 14 bin ich dann ausgezogen und da hatte ich also mit Glauben nichts mehr Mut. Ich habe auch ganz früh eine Ausbildung begonnen zum Groß- und Außenhandelskaufmann. Mit 17 hatte ich die Ausbildung beendet. Deswegen bin ich jetzt schon im 44. Berufsjahr. Ja, wenn ich mal Rentner bin, habe ich dann 50 Jahre hinter mir mindestens. Und ich bin mit Punkt 18, volljährig wurde man in Deutschland 1974, mit Punkt 18 bin ich ausgezogen. Ich hatte auch kein eigenes Zimmer. Mein Leben lang nur für wenige Monate. Das war so ein Durchlaufzimmer, das war auch Esszimmer. Man ging also durch das Zimmer, um in die Küche zu gehen. Und das war schon sehr einschränkend für mich, gerade wenn man so ein Mädchen da war zum Beispiel. Und so war ich dann auch sehr oft draußen, ne? Also Altstadt, ja, Fortuna.
Erzähl uns da ein bisschen zu. Du hast, wie müssen wir uns den Michael von damals vorstellen? Du hast gerade eben gesagt, du mit 14 bist du aus der Kirche ausgetreten, Ausbildung war zu Ende, du bist dann auch sofort zu Hause ausgezogen, als du volljährig warst. Du hast dein Leben ja irgendwie selbst immer selber bestimmt. Und wie sah dieses Leben denn aus? Also was waren so deine...
Ja, die Ausbildung habe ich gemacht. Das hatte ich irgendwie so einen inneren, Verpflichtung. Ich weiß nicht, ob es die Gene vom Opa waren. Der hatte ja drei Geschäfte. Auf jeden Fall, bei all dem, was ich gemacht habe, war mir klar, mach die Ausbildung irgendwie. Du brauchst ja auch das Geld. Und ansonsten ging es so los, freitags, nachmittags. Ich hatte einen Freund, der hieß Achim, der hatte immer Geld. Das hat er sich besorgt. Da fing das also an mit einer Flasche Johnny Walker. Und ging dann so weiter. Also das heißt, es war eigentlich so ein Partywochenende. Und so ein normaler Samstag, der startete immer so um 8 Uhr, 9 Uhr morgens am Bahnhof. Ich war so ein Kind vom Bahnhof auch, wo es eher entweder Heimspiele gab, oder Auswärtsspiele. Ich war da eigentlich bei fast jedem Auswärtsspiel. Als ich noch jünger war, so 12, 13, war das mit dem Fanclub Fortuna treu. Da sind wir mit dem Bus gefahren, aber so ab 13, 14 war das dann also mega out. Dann sind wir mit dem Zug gefahren. Und zu der Zeit machte das auch Spaß, richtig Spaß, weil es gab keine Polizei, die einen im Empfang nimmt. Also heute protestieren die Fans ja gegen Stadtverbote und man konnte sich frei bewegen in den Innenstädten von ganz Deutschland, die habe ich ja dann auch kennengelernt. Und so pendelte eigentlich so mein Leben zwischen so ein bisschen Vernunft, Ausbildung bei einem Bosch-Großhändler, 4-5 Tage in der Woche Altstadt und eine Freundin hatte ich eigentlich auch immer, also alleine war ich nicht. Ne? Der Mensch braucht ja Beziehung. Und in der Zeit war auch so die Hochzeit von dem Verein, von 71 bis 87 in der ersten Liga, ja, 73, 74 waren wir auch mal Dritter. Also die waren ganz gut zu der Zeit und das war eigentlich somit der höchste Stellenwert in meiner Jugend. Das habe ich ausgelebt, weil ich hatte ja auch kein eigenes Zimmer. Ja, ich durfte also auch zum Beispiel vom Verständnis meiner Mutter her kein Poster an der Wand hängen, weil da kommen ja die Verwandten sonntags, da musste also immer alles so Gelsenkirchener barockmäßig aussehen und da hat die mich also beschnitten, also da wurde das Poster halt dann abgemacht, also das war relativ steril, es war so kein Jungenzimmer oder so und ich bin auch mit Mädchen aufgewachsen, das ist vielleicht auch mal ganz interessant, ich durfte auch nicht mit Jungs spielen, weil man sich ja halt dreckig macht, also in früheren Jahren und deswegen hatte ich aber den Vorteil, als ich Teenie wurde, konnte ich mit Mädchen ganz gut, ja. Ich kannte die ja nur, ne? Also hatte da keine Berührungsprobleme und ja.
Du hast gesagt, als wir miteinander gesprochen haben, Altstadt war dein Zuhause, da hast du viel Zeit verbracht, Mädels waren immer ein Thema, du warst ein selbstbewusster, furchtloser, draufgängerischer Kerl, so würde ich das beschreiben und es drehte sich viel und oder alles auch um die Fortuna. Du hast gerade gesagt, das Wochenende war dafür auf jeden Fall gebucht. Deine Liebe zu Fortuna Düsseldorf hat deine Jugend maßgeblich geprägt und das heißt jetzt nicht nur, liebe Jungs, die ihr meint, ihr wärt Fans, weil ihr ein Trikot habt, dass du ein Trikot hattest und ab und zu vielleicht auch mal ins Stadion gegangen bist, sondern du hast Fortuna durch 4 Ligen begleitet, wenn ich das richtig mir notiert habe. Und unter den Fans warst du auch ein bekanntes Gesicht. Ja? Du hast, das kannst du gleich selber erklären, in deinem Fankeller zu Hause, ein Fankeller zu Hause. Da findet man Fotos aus dieser Zeit, so ein paar. Ich durfte ein paar abfotografieren und ich darf sie hier jetzt auch mal zeigen. Vielleicht müssen wir das Licht mal über die großen Scheinwerfer mal kurz ausmachen. Dann sieht man das ein bisschen. Kannst du uns vielleicht zu den Fotos ein bisschen was erzählen? Also das ganz links, das bist du, ja, damit man ihn auf den anderen Fotos vielleicht auch wiederfindet. Findet ihr ihn auf dem rechten Bild? Ah, ist schwierig, ne? Ich habe es auch nicht erkannt.
Ja, die Haare waren ein bisschen länger, ganz rechts, da bin ich da oben auf dem Zaun in der Mitte. Und ansonsten war mein Markenzeichen der Helm. Früher trug man auch so Jeanswesten und man sieht jetzt nicht die Rückseite von der Weste. Da war so ein schwarzes Todeskreuz drauf und Fortuna war natürlich dann mittendrin. Und das Foto da oben, das war Mai 79. Da sind wir, nachdem wir die Nacht durchgemacht hatten, in meiner Junggesellenbude. Mit 18 hatte ich ja die Junggesellenbude. Dann haben wir durchgemacht, da sind wir 4 Uhr morgens auf die Straße singend zum Bahnhof und dann sind wir mit dem Sonderzug nach Basel gefahren zum Europapokal-Endspiel gegen Barcelona. Da war Düsseldorf 79, also die waren damals noch gut, ne? 4-3 nach Verlängerung verloren und ganz links, das ist so eine ganz normale Straßenbahnfahrt ins Stadion. Und früher gab es ja keinen Capo. Also Capo, wer das nicht weiß, das sind die Vorsänger, die immer auf dem Sound stehen und mit Megafon oder mit Mikrofon die Menschenmassen anheizen. Das gab es damals nicht. Die Ultra-Bewegung gab es erst so Anfang der 90er Jahre, die kam aus Italien. Und ich war so der Stimmungsmacher, weil ich ein sehr lautes Organ hatte. Das heißt, ich habe auch mal Lieder getextet, ne? Und habe für Stimmung gesorgt durch meine laute Stimme, so ging das einfach. Also da war keiner vorne am Zaun, sondern es ging dann aus dem Block heraus. Und ich war quasi da so ein, ja, so ein Vorsänger. Und habe natürlich in der Zeit viele Dinge erlebt, weil man sich ja frei bewegen konnte in Städten. Eine Geschichte erzähle ich vielleicht das mal. Die hat es auch geschafft, also diese Geschichte hat es auch geschafft auf die Titelseite der Bild am Sonntag. 79. Das war die RAF-Zeit, wer das nicht kennt, die Rote Armee-Fraktion hat damals ihr Unwesen getrieben und zu der Zeit, 1977, sind wir dann mit dem Zug gefahren, mit so 60, 70 Mann. Nicht morgens früh, sondern abends, also die ganze Nacht durch und waren morgens um 7 in München. Ich erzähle mal, was so an so einem Tag da passiert ist. Wir sind dann morgens am Viktualienmarkt, das kennt ihr vielleicht auch, gewesen. Was macht man morgens um 7 am Viktualienmarkt mit 60, 70 fußballverrückten Fans, die natürlich auch schon auf der Zugfahrt ein paar Bierchen getrunken haben. Man sucht dann die nächstbeste Kneipe auf, ne? Und das werde ich also nie vergessen, diese Szene. Es waren ungefähr 7 Uhr morgens, ungefähr 200 Personen, sehr zwielichtige Gestalten, in dieser Kneipe. Es war da so versifft, also ich hatte ja auch schon ein paar Bierchen getrunken, aber ich habe da kein Glas angerührt. Also das war da ein sehr zweifelhaftes Publikum. Details erspare ich euch jetzt. Auf jeden Fall musste ich da auch einmal einschreiten, weil da eine Schlägerei im Gange war und unsere Fans meinten, sie müssten dazwischen gehen und konnten sie noch beruhigen. Ich hatte eine große Klappe immer, die haben auch auf mich gehört. Weil sonst hätten wir den ganzen Laden am Hals gehabt und irgendwann war mir das zu bunt und bin auf die Straße zum Bäcker und was machst du jetzt? Und da habe ich dann ein Mädchengymnasium entdeckt und ich bin ja ein kreativer Mensch, war der Entschluss geboren, da stürmen wir gleich mal. Und dann haben wir das auch gemacht. Es waren auch nur Lehrerinnen da, das war da so ein schönes, altes Gebäude, das hallte da auch so schön und unsere Lieder, die waren da auch schön laut zu hören. Wir haben es auch in die Klasse geschafft und einige von uns haben auch so ein paar Fortuna-Parolen an die Tafel geschrieben. Das war auf jeden Fall wunderschön spaßig. Dann ging es weiter danach ins Hofbräuhaus, da wollten sie uns rausschmeißen, weil Singen war da anscheinend verboten und die wollten die Sheriffs holen, so sagt man das in Bayern, wir wollen die Sheriffs und naja, dann sind wir rausgeschmissen worden. Spiel war auch super zunächst, wir haben nämlich 1-0 gewonnen, aber Problem war, in der Zeit, 70er Jahre, gab es wie gesagt keine Polizei, auch nicht im Stadion. Und München 60 ist quasi in dem Jahr wieder abgestiegen. Das fanden die also gar nicht gut, dass sie verloren haben. Und so kam dann der ganze Block mit 3000 Mann auf uns zu. Uns blieb nicht viel übrig. Wir waren da vielleicht 200, 300 Leute. Das war damals auch nicht so eine Massenbewegung wie heute. Als die Beine in die Hand zu nehmen, uns haben sie gejagt durch also alle Gärten von München, da im Olympiastadion am Alten. Wir mussten also wirklich laufen. Und dann gab es dann noch diese wilden RAF-Szenen, da gab es auch Verhaftungen und da mussten wir auch so ein bisschen gucken, dass wir die Jacke übers Trikot zogen, dass wir da heil rauskamen. Und so sind wir dann irgendwann wieder im Augustiner gelandet, in so einer Münchner Kneipe abends und sind dann happy den Heimweg angetreten. Das ist so ein Tag gewesen, war sicherlich kein normaler, aber ich könnte euch viele solcher Geschichten erzählen. Hat auf der einen Seite viel Spaß gemacht, auf der anderen Seite war es auch teilweise gefährlich. Ne? Also kam schon mal vor, Gelsenkirchen, man stieg aus und dann waren da 300-400 Schalker, die auf einen warteten in der Fußgängerzone. Da könnte ich also auch noch viel zu erzählen. Ne?
Wenn man heute mit dir ins Stadion geht, dann kann man ein bisschen von dem Michael von damals erahnen, aber von solchen Geschichten mit Sicherheit nicht. Und du hast da noch ein paar mehr von erzählen, zu erzählen. Auch heute schlägt dein Herz noch für die Fortuna. Du hast immer noch eine Dauerkarte. Bei dir zu Hause gibt es einen Fankeller. Und man findet Folgendes bei dir im Garten. Erzähl uns, wer pflanzt Rasen in den Blumentopf?
Ja, ich, ne? Das ist original Aufstiegsrasen, einmal von 2009. Da sind wir nach langer Zeit in die zweite Liga aufgestiegen, 2009. Lange Leidenszeit lag da hinter uns. Das ist der große Topf. Und der kleine Topf, das ist Originalaufstiegsrasen von 2012. Da waren wir ja sage und schreibe ein Jahr wieder in der ersten. Und der wird auch immer schön beschnitten und gedüngt, der Rasen. Und das erinnert einen, auch wenn da kein Emblem drauf ist. Das war ein toller Moment. Ich habe ja viele Aufstiege erlebt. Wir sind auch viel abgestiegen. Also von daher haben wir auch viele schöne Momente. Und davon zeugen diese beiden Blumentöpfe.
Jetzt haben wir einen riesen Blick auf deine Zeit und auf dein Leben, als wo Fortuna dein Leben so maßgeblich auch bestimmt hat. Wie gesagt, du bist heute immer noch, dein Herz schlägt für die Fortuna, gehst regelmäßig hin. Heute ist nichts, ne? Nee. Ach, das stimmt, gestern.
Gestern war so ein heißes Spiel. Nicht so gut
gelaufen, glaube ich, oder?
Oh, gewonnen.
Oh, gut. Das ist gut. Trotzdem bist du schon lange Zeit ein anderer Michael als der von damals. Also du hast mich im Gespräch überrascht, da hat er nämlich gesagt, ja, ja, also die Fortuna und Fußball, das ist ein großes Hobby von mir, aber davon habe ich auch noch andere. Ich würde behaupten, dass das der 18 Jahre alte Michael niemals so gesagt hätte, sondern wahrscheinlich gesagt hat, Fortuna, es ist mein Leben. Ein Urlaub auf Malle, auf Mallorca, hat aber dann dein Leben zumindest angefangen zu verändern. Und davon bitte ich dich jetzt mal zu erzählen.
Ja, ich bin ja mit 18 ausgezogen, hatte ich gerade gesagt. Und 1980, da ist mein Opa gestorben, da wollte meine Mutter unbedingt nochmal mit der ganzen Familie in Urlaub fahren. Nach Mallorca, Frühling Mallorca. Und ich bin ja nicht deswegen ausgezogen, damit ich jetzt mit meinen Eltern in Urlaub fahre, da kurz, 2 Jahre später. Also, ich wollte ja Abstand haben. Und da gab es unwahrscheinlich viele Umstände, die das Ganze hätten zum Platzen bringen können. Aber letztendlich, bei mir persönlich, war es dann vielleicht die Kohle. Ich dachte, gut, die zahlen das jetzt nochmal. Oma tut ja auch leid. Und dann fährst du damit hin. Ich hätte da auch gar keinen Bock. Es war auch nicht so voll da. Und in dem Hotel war also meine heutige Frau zu sehen. Die machte da mit ihrer Arbeitskollegin Urlaub. Wir haben uns da 2 Tage gesehen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch eine feste Beziehung, die Patricia, die hat mich auch zum Flughafen gebracht, die hat mir einen Liebesbrief geschrieben und ich hatte also 0 Absichten und da lief im Urlaub auch 0,0. Ja, also damit das gleich klar ist, gar nichts lief da.
Aber ihr habt euch kennengelernt.
Wir haben uns kennengelernt, wir haben uns nett unterhalten, wir haben auch mal eine Inselrundfahrt gemacht. Wie gesagt, 2 Tage, da bin ich ja schon da weg und dann rief ich natürlich sofort meine Freundin an und die sagte dann, original, du, ich muss mit dir mal reden. Das hörte sich schon ganz komisch an, dann kam sie auch. Und dann hat sie Schluss gemacht, ohne Grund. Wie gesagt, sie hat mir noch einen Liebesbrief geschrieben in den Urlaub. Und 2 Jahre später, vielleicht so als Zwischenschub zum Verständnis, hat meine Schwester sie wieder getroffen. Sag mal, warum hast du denn damals Schluss gemacht? Und da sagte sie, ich weiß es nicht. Sie wusste es nicht. Es sollte so sein. Ja, und da ich ein spontaner Mensch ja immer war und kurze Zeit vorher auch so 5 Markstücke gesammelt habe in so einem Glasschwein, gucke ich das Schwein an, das Schwein guckt mich an, ruft doch einfach mal die Blonde da an, die war ja noch da auf Malle in dem Hotel und früher, ich hatte ja kein Telefon, das war ja nicht so wie heute mit Handy, ist man zur Deutschen Post und dann hat man sie vom Swimmingpool oder sonst wo hergeholt Und dann stand sie da an der Rezeption und dann hat sie eine Stunde mit mir gequatscht. Ich glaube, 50 D-Mark war mir das wert. Ja? Vielleicht noch zum Hintergrund, sie war gar nicht mein Typ. Ja, sie war blond, ich hatte immer nur so dunkelhaarige Mädels, ne, mit blauen Augen, so rassige Typen, aber so eine blonde Schweden-Typ, naja, ne, also. Also egal, und dann hat sie mir schon so am Telefon erzählt, Mensch, so, dass sie so Christ ist und ihr Leben mit Gott, ich habe also nur Bahnhof verstanden, und hat sie mich aber eingeladen, auch völlig überrascht aus heutiger Sicht, dass ihr Bruder hatte da Geburtstag, 3. Mai, kann ich sie vom Flughafen abholen und dann nach Gladbeck, da wohnte sie ja, mit an dieser Party teilnehmen. Ja, und so gesagt, getan, dahin gefahren, sie abgeholt. Ich war da mit meinem Motorrad unterwegs. Und kurz vorher, bevor wir dann auf die Geburtstagsfeier gingen, haben wir nochmal gequatscht, hat sie mir was von Glauben und Jesus erzählt und so weiter. Ich dachte, okay, habt ihr dann eher, glaube ich, geküsst. Ja. Also wir waren dann von dem Moment ein Paar. Ich war immer sehr direkt. Also entweder musste man ja oder nein. Also man wusste, wo man dran war. Ne? Ja, und dann war ich da in so einem, ich dachte Party, da waren alles nur so Christen, fromme Leute, habe ich zum ersten Mal in meinem Leben gesehen und erlebt, dass Menschen vor dem Essen beten. Ich denke, was ist denn hier los? Irgendwie komisch, so Opas, Onkels, Tanten aus der Gemeinde halt, und das war so mein erster Kontakt zu Christen.
Ja, wir wissen ja alle, dass Annette ein Engel ist, ja?
Das will sie aber nicht hören.
Das macht nichts, das darf sie von mir hören. Aber trotzdem, wie du gerade eben schon gesagt hast, du kamst plötzlich mit Christen in Kontakt und damit kamst du auch mit dem Glauben, mit Jesus in Kontakt. Du hast erzählt, dass du irgendwann ein neues Testament geschenkt bekommen hast. Was hast du damit gemacht?
Ja, hat Annette mir geschenkt nach 2-3 Monaten. Ich war auch nach 14 Tagen dann auch immer eingeladen, also mit der Absicht der Familie, ihrer Mutter vor allen Dingen. Ja, kann auch mal in Gottesdienst mitkommen und so. Ich habe dann da auf der Couch geschlafen, die hatten also eine kleine Bergmannswohnung, mein Schwiegervater war Bergmann. Mein erster Kontakt zu Christen, also auch zu Jugendlichen, war sehr negativ, weil ich war ja der, von draußen kam und ihr Mädel geklaut hat. Ne? Also ich wurde also nicht so nett empfangen von der Jugendgruppe, und Stichwort Bibel, hat sie mir geschenkt, Neues Testament, habe ich dann irgendwann mal gelesen. Und das fand ich dann spannend. Ich glaube, habe 3 Tage, 3 Nächte gebraucht für das Neue Testament und habe so gedacht, naja, wenn es wirklich diesen Jesus gegeben hat und das so alles so halbwegs stimmt, was da steht, dann wäre es ja ein Segen für die Menschheit, wenn alle so leben würden. Also fand ich irgendwie toll, die Botschaft, habe deswegen aber nicht geglaubt. Und jetzt fragt ihr euch ja, wann kam denn jetzt der Moment, der Momente? Ja. Und das war so eine Veranstaltung in Gelsenkirchen von der evangelischen Kirche. Am 11. September 1980 war das. Und da hat sie mich hingeschleppt. Ich glaube, Sex, Drugs und Rock'n'Roll war das Thema. Thema war aber eigentlich nicht. Egal. Das war unwichtig. Aber da ist etwas in meinem Herzen, in meiner Seele, in meinem Körper, also Körper, Seele und Geist passiert, was ich nicht mit Worten so wiedergeben kann. Ich kann es jetzt nur beschreiben aus meiner subjektiven Sicht, dass an diesem Abend mich dermaßen die Liebe Gottes und der Geist Gottes dermaßen geflasht hat, dass ich so eine starke körperliche, geistliche Erfahrung hatte, dass es Gott gibt, dass der mich meint. Und das war so krass, weil ich konnte das ja hinterher auch vergleichen mit euphorischen Momenten in meinem Leben, wo zum Beispiel wir den Pokalsieg gegen Köln haben wir 1980 im Schlösseralt im Garten bis nachts um 5 auf Tischen und Stühlen schunkelnd gefeiert. Und ne? Also ich wusste ja, was euphorische Gefühle sind, ja? Was Euphorie ist. Ich war auch immer auf der Sonnenseite. Ich bin ja Motorrad gefahren, Käfer Cabriolet, Mädel an meiner Seite. Das war ja immer alles Halligalli in meinem Leben und Party. Ich wusste ja, was gute Glücksgefühle sind. Und da wusste ich also in dem Moment, Gott ist real. Das ist kein Märchenonkel. Und er spricht jetzt volle Pulle in mein Herz. Und das war so krass, dass ich wusste, der meint jetzt dich.
Du hast aber erstmal selber gar nicht darüber geredet.
Nee, habe ich nicht für mich behalten. Musste da erstmal einiges sortieren. Aber es gab so ein paar Dinge, die waren sofort weg. Ne? Ich war ja früher nicht immer nett, habe ja auch geklaut und gelogen. Ich war auch extrem eifersüchtig. Also ich hatte so ein paar Eigenschaften. Und durch diese intensive Begegnung mit Gott war das futsch. Und für mich war so, dass die größte Erkenntnis an der Stelle, dieses Vorher-Nachher, dieses Schwarz-Weiß, dass es Gott liebt und dass das jetzt anders ist, das Leben. Und ich habe vor Freude, bin dann immer gependelt, ja viermal die Woche von Düsseldorf nach Gladbeck, vor Freude darüber geweint, dass ich errettet bin. Also bestimmt 2 Jahre. Christliche Musik gehört und das war so tief in mir drin, diese Freude, errettet zu sein, dass ich da geheult habe. Und ich bin ein Typ, der hat nie geheult. Ich durfte auch nicht heulen, ne? Weil Indianerkind kann Schmerzen, wurde aber noch erzogen, stark sein und zack, zack, zack. Also mein Vater war so drauf. Und dieses Vorher, Nachher, Schwarz-Weiß, dieses Gerettetsein, das war für mich ein ganz, ganz starker, nicht nur Moment, sondern ganz starke Jahre. Und von daher hatte ich es natürlich auch immer auf dem Herzen, den Leuten auch hinterher im Stadion oder in der Kneipe zu erzählen. Das mache ich heute auch noch gerne bei Geschäftsessen. Man, Jesus, das ist jetzt mehr als nur ein Hobby. Das beeinflusst dein Leben. Das ist deine Zukunft. Und das war für mich ganz, ganz krass, diese Zeit so nah Gott zu sein. Und deswegen ist auch Lobpreis und Anbetung tief in meinem Herzen drin.
Wow. Du hast von dieser Begegnung erzählt. Du hast erzählt, dass das mit deinem Leben was verändert hat. Du hast bestimmte Dinge, die du damals getan hast, von jetzt auf gleich nicht mehr gemacht. Also du wolltest es auch gar nicht mehr machen. Das ist so erstmal schwierig, ja, sich vorzustellen, wodurch das kommt, wenn vieles andere vorher das Leben so intensiv geprägt hat. Im Stadion gibt es immer mal wieder eine Bierdusche. Du hast dich dann aber auch ziemlich bald, ich glaube ein Jahr später oder so, oder ein paar Monate später, hast du für dich auch den Entschluss getroffen, dich taufen zu lassen. Was hatte das denn für dich bedeutet?
Also für mich war das logisch. Also ich habe die Bibel gelesen. Als Baby konnte ich ja keine Entscheidung treffen. Und da kam ich eigentlich auch relativ von alleine drauf, ohne Taufkurs. Ich war auch der Einzige. Für mich war das eigentlich eine natürliche Konsequenz, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt zu sagen, hier bin ich, ich lasse mich taufen, ich gehöre jetzt zu dem Sieger des Universums, dem Schöpfer des Universums, und das war für mich keine Frage, das zu machen.
Du hast vorhin gesagt, das sollte alles so sein, du hast eine tolle Frau kennenlernen dürfen und wurdest mit einer tollen Frau beschenkt, hat sich durch deinen Glauben an Gott, den du gefunden hast, etwas an deinem Leben verändert? Vielleicht auch an deinem Leben für die Fortuna verändert?
Ja, ich kann jetzt nachdenken. Also man kann da nicht das, es ist ja wie bei einer Frau oder wie bei einer Gemeinde, wie bei der Ruhrkirche. Man also ist entweder Fußballfan oder nicht. Also man wechselt das jetzt nicht. Ne? Genau wie die Frau oder die Gemeinde. Das ist meine Einstellung. Doch gab es da so ein paar Sachen, wo ich dachte, na, ob das Gott so gefällt. Also ich habe es ja freiwillig gemacht. Ich habe also zum Beispiel das Foto, was wir gerade hatten, dieses Hemd, also diese Weste, diese Jeansweste mit dem Todeskreuz, Fortuna und den Ketten und so weiter, habe ich ganz bewusst in den Mülleimer geschmissen, weil das Kreuz gehört zu Jesus und nicht zu so einem Fußballverein. Das war zum Beispiel so eine Sache. Ein paar okkulte Schallplatten, von denen man früher auch nichts wusste, Black Sabbath und so weiter, die hat man dann auch noch weggeschmissen.
Du hast aber auch dann eine Zeit gehabt, 3 Jahre, glaube ich, da warst du recht selten im Stadion.
Genau, das war auch im Nachhinein würde ich sagen, so eine Erziehungsmaßnahme von Gott. Samstags, nachmittags war ich ja normalerweise im Stadion, aber nicht die ersten 3 Jahre nach meiner Begegnung mit Gott, sondern da habe ich Jungschau gemacht. Auch mit so ein paar anderen verrückten Leuten, die du auch kennst, Timo, die auch Fußballfans sind. Aber das war so im Nachhinein wichtig, dass man an dem Samstag halt für die Kids da war und aus diesem Dunstkreis erstmal rauskam und das eingeübt hat, dass man da jetzt auch so ein bisschen seine Zeit anders verbringt.
Dass jetzt Menschen hören, die Jesus noch nicht begegnet sind oder noch nicht so eine Erfahrung mit Gott gemacht haben, wie du sie gemacht hast, die würden vielleicht sagen, was ist denn das für ein blöder Tausch? Du hast vorher Party ohne Ende gehabt, Mädels, Alkohol, Stadion, tolle Sachen. Also im Stadion ist ja eine tolle Stimmung, auch oder gerade auch in Düsseldorf. Die würden wahrscheinlich sagen, schlechter Tausch, Michael. Was würdest du ihnen sagen?
ich würde das nicht als Tausch bezeichnen, sondern dass ich im Leben angekommen bin, weil Gott mich ansprach. Ich hatte ja eigentlich gar keine Wahl. Also der musste auch so krass mich erreichen durch seine Liebe, sonst hätte er gar keine Chance gehabt. Also ich hatte ja alles, ne? Käfer, Krabbeli, Motorrad, Junggesellenbude, Frauen, einen tollen Fußballverein. Also ich hatte ja eigentlich, also da musste schon was passieren, dass Gott mich erreicht hat. Und von daher ist es erstmal für mich ganz persönlich, war das ein Geschenk. Kann man auch nicht bei Aldi kaufen. Und von daher würde ich es jetzt gar nicht als Tausch bezeichnen, sondern als Geschenk halt, ne? Okay. Und es ist halt natürlich von der Qualität etwas ganz anderes als ein Hobby, wo ich ja auch viele von habe.
Was begeistert dich am Fußball, speziell an Fortuna 95, wenn wir da nochmal ansehen? Was begeistert dich am Fußball und dann vielleicht auch, ja, gucken wir mal gleich an Gemeinde. Aber erzähl erstmal vom Fußball.
Ja, für mich war das ja Familienersatz. Jetzt bin ich natürlich mitten in der Stadt aufgewachsen. Da ist es auch nah, dass man dem Ortsverein dann nachgeht und nicht so wie manche heute so Event-Bayern-Fans oder so sind. und für mich war das ja Familie, allein dadurch, dass ich mit meinem Freund Achim, der immer Geld hatte, auch Bus, Zuchttüren gehabt, der hat auch dahinter eine Bude gehabt in der Altstadt, da durfte ich auch ein paar Mal schlafen. Also da, und das war so meine Familie, man traf ja dann auch die gleichen Leute. Wie gesagt, diese Massenbewegung wie heute, dass wir mit 5.000, 6.000 Leuten auswärts sind, das war früher nicht. Das waren 500, 600. Daher war der Personenkreis auch kleiner. Es war Familie und natürlich die Stimmung in so einem Stadion. Ich weiß es nicht, wer noch nicht in einem Stadion war, sollte das einfach aus kulturellen Gründen mal machen. Also meine Frau war auch 2-3 Mal mit im Leben. Also man sollte es mal live erlebt haben, damit man mal sieht, was die Menschen so machen, wenn sie nicht zur Arbeit gehen oder so in so einem Stadion. Ne? Also da ist schon, ich vergleiche das auch mal mit uns Deutschen, wir sind ja eigentlich so reserviert, wir sind keine Afrikaner und in so einem Stadion ist also Euphorie, Stimmung, Emotionen, da wo Männer vielleicht zu Hause nicht so viel reden, ich bin auch so ein schweigsamerer Typ eigentlich, lässt man Emotionen raus und das kann man von da mitnehmen.
Nun ist es so, dass, also du sprichst das ja gerade an, Fußball, das Stadion, ich gehe auch gerne ins Stadion, da erlebt man tolle, euphorische Gefühle, es gibt einem ein gutes Gefühl, auch das Gefühl von Erfüllung, lebt Leidenschaft, da lebt Begeisterung, sichtbar, spürbar für einen. Was ist für dich der Unterschied zwischen Stadion und zum Beispiel Gottesdienst?
Ja, im Gottesdienst kann man ganz gut vergleichen, finde ich, dass ich fange damit bei mir an. Da frage ich mich manchmal, ja, warum, ich stehe meistens auch auf beim Singen, aber warum bist du da nicht so frei wie im Stadion? Das beobachte ich auch an manchen von euch. Viele von euch gehen ja auch ins Stadion. Und das bringe ich dann damit so in Beziehung. Ne? Wir sind halt vielleicht ein bisschen zu deutsch, ein bisschen zu eng, deswegen gibt es auch so viele Steuergesetze in Deutschland. Also irgendwie sind wir da so alle so ein bisschen verpeilt und unfrei. Und da arbeite ich eigentlich auch ich persönlich dran in meinem Leben, dass ich da diese Freiheit bekomme, wie im Stadion Gott anzubeten, weil das für mich eine andere Dimension ist. Ne? Während Fußball ein Hobby ist, hat Gott ja eine andere Dimension, weil das in die Ewigkeit hineinreicht. Ja? Das ist ja Spaßfaktor Fußball oder auch andere Hobbys. Und das müssen wir auch immer dabei betrachten. Und ich würde sagen, zu dem Thema Gemeinde, da geht immer noch ein bisschen mehr. Bei mir, vielleicht auch bei euch, weil wir haben mit dem Höchsten zu tun. Mit dem Schöpfer, mit dem Retter, mit dem Herrn, mit unserer Zukunft. Und diese 70, 80, 90 Jahre auf dieser Erde, das ist ja vergleichsweise kurz. Deswegen darf ich dieses Hobby haben, aber Gott verdient es auch im Gottesdienst noch viel mehr in den Mittelpunkt gerückt zu bekommen, durch Körper, Seele und Geist und ihn damit zu ehren.
Wow, Das ist auch ein Punkt gewesen, weshalb du gesagt hast, Jesus und Fan, das passt für dich nicht zusammen, das ist eine ganz andere Dimension, das ist mein Retter, das ist mein Herr und da geht es um mehr als nur irgendwie, ja, drei Punkte in einer Tabelle vielleicht. Was ich spannend finde, da würde ich jetzt vielleicht gerne einhaken, du hast ja das gerade eben im Stadion verglichen, auch diese worum geht es eigentlich? Und hier geht es um Gott, da geht es um den Fußballverein, das ist eine andere Dimension. Du hast nämlich in unserem Gespräch gesagt, im Stadion funktioniert das so, da fängt einer an und immer mehr machen mit und am Ende steht das ganze Stadion. Und diesen Gedanken, den fand ich spannend. Jeder darf hier ja so sein, wie er ist und im Stadion muss man auch nicht aufstehen oder sonstiges, versteht das nicht falsch, aber ich finde das Bild für uns gut, weil wir als Gemeinde und wir haben ein Ziel und auch einen Auftrag als Kirche, wir wollen die Menschen für Jesus begeistern und wir können ansteckend dadurch sein, wenn wir unsere Begeisterung für Jesus zeigen. Und das fand ich so, da muss man halt mit anfangen, du sagst selbst, für dich fängt das auch schon hier im Gottesdienst an, dass du für dich drüber nachdenkst, mit welcher Begeisterung bin ich dabei, wenn ich zum Beispiel Gott ehre. Und das vielleicht nur mal so mitnehmen, unsere Begeisterung für Jesus, je nachdem wie wir die zeigen, kann die auch andere anstecken und ins Fragen bringen. Was können wir vom Fußball lernen? Was würdest du gerne aus deiner Erfahrung als Fußballfan mit in die Gemeinde hineinnehmen?
Echt sein, authentisch sein. Ich bin ja, wie gesagt, immer noch Fan von Fortuna Düsseldorf, werde das auch ein Leben lang bleiben und da gab es da so Höhen und Tiefen. Die gibt es in der Gemeinde auf und es ist sicherlich leichter, Bayern-Fan zu sein oder so, wenn die da immer achtmal hintereinander Meister werden etc. pp. Aber bei so einem Fußballverein, der dritte, vierte Liga gespielt hat, zweite Liga ganz lange und wir wissen ja nicht, ob wir diese Saison überstehen, da kann man da, denke ich, auch mitnehmen, entweder gehörst du dazu in Höhen und Tiefen und es ist dein Verein, es ist deine Gemeinde, oder eben nicht. Und das kann man, denke ich, ganz gut vergleichen an der Stelle. Wow.
Jetzt ein gewagter Vergleich. Die erste Frage, was war der schönste Sieg, den du mit Fortuna erlebt hast?
Oh, es gab natürlich viele, aber ein Spiel, das fällt mir immer spontan ein, 1975, 6-5 gewonnen, das war ein Heimspiel, nach 3-1, 4-2, 5-3 Rückstand, 6-5 gewonnen gegen Bayern München. Das war sicher Euphorie pur in dem Stadion und der erwähnte Pokalsieg, wir waren ja dreimal hintereinander im Endspiel, 78, 79, 80 und 80 gegen Köln mit der großen Schunkelparty im Schlösseraltgarten hinterher, das war natürlich auch super. Ich war auch 83 im Stadion, da war ich schon verheiratet, gegen Dortmund.
Vorsichtig jetzt.
Also 7-0 war auch ganz nett.
Oh, jetzt der Vergleich. Was war denn dein oder der schönste Sieg in deinem Leben mit Jesus?
Ja, in erster Linie, dass er zu mir gekommen ist. Das ist ja bei jedem Menschen anders. Manche machen sich auf den Weg, finden ihn an unterschiedlichen Stellen. Und dass Gott zu mir gekommen ist, ja, an mein Herz geklopft hat, das ist sicherlich das Erste und Wichtigste. Und dass er dann hinterher, also Jungschar war ja so das Erste, was ich erzählt habe. Wir waren in so einer kleinen Mini-Gemeinde in Bad Schwalbach mit 25 Personen, hinterher waren 70. Und da durfte ich auch ganz viele Erfahrungen machen auf Zeltevangelisation, Predigten, Moderation. Das Jugendmissionsteam hatte ich da geleitet, aus der später der Pastor kam und da habe ich also viele gute Erfahrungen machen dürfen, meine Frau auch, Hauskreisarbeit haben wir immer gemacht und hier in Wetter sicherlich auch die Zeit, wo ich lange moderieren durfte, auch, wir hatten ja auch jahrelang eine Zeit ohne Pastor Timo, heute nicht mehr vorstellbar, weil du ja da bist, ja. Aber es war auch eine wichtige Zeit, dass man als Gemeinde daran wachsen durfte, mal so einige Jahre ohne Pastor durchs Leben zu gehen und da habe ich auch viel von mitgenommen.
Ich fand es total spannend, weil da könnten wir jetzt noch viel drüber reden, auch über diese Zeit, weil mich das ermutigt. Du hast, glaube ich, erzählt, als eine 30-Mitglieder-Gemeinde habt ihr eine Zeltveranstaltung mit 300 Besuchern gewuppt. Das ist schon was. Ihr habt dort Wunder erlebt, ihr habt erlebt, wie Jesus da auch was getan hat. Das sind für mich ja persönlich so die Dinge, wo ich sage, so, was soll ein Fußballsieg, wie soll da ein Fußballsieg schöner sein? Als selbstbewusster damaliger Kapo, Stimmungsmacher im Fanblock und auf Auswärtsspielen. Jetzt sitzt du hier und erzählst davon und erzählst von deinem Leben mit Jesus. Was sind denn Dinge, die für dich herausfordernd sind? Hier sitzen viele, die denken jetzt so, boah, krass, so ein Erlebnis hätte ich auch gerne oder wenn sich mein Leben mal so verändern würde. Gibt es für dich auch was herausfordernd ist, was anstrengend, schwierig ist im Glaubensleben?
Ja, jeden Tag. Also die ersten Jahre waren ja auf so einer Euphoriewelle, ja. Errettet, Gott ist groß, Anbetung. Das hat jetzt nicht ein Leben lang angehalten. Und ich bin ja auch Läufer und ohne Training läuft da gar nichts beim Laufen. Und so ist es auch beim Christsein. Also Sonntag hier zu sein, das reicht auch nicht. Und Gott Raum zu geben im Alltag, das ist so da meine größte Herausforderung. Also ich bin also nicht so ein Leser wie meine Frau, verschlinge nicht so viele Bücher und da reinzugucken in das Buch der Bücher. Und da hilft es mir auch immer wieder eine Aufgabe zu haben. Und das ist jetzt wie zum Beispiel Dienstag, ist Mann und Mann wieder, herzliche Einladung, wir grillen auch. Dass man in Verbindung mit so einem Dienst auch dranbleibt an Gottes Wort und ihm, der ja in meinem Herzen ist, Raum im Alltag gibt. Einfach, das war eigentlich immer normal, ist auch normal zu sagen, jetzt gibt es diese Herausforderung, jetzt gibt es dieses Problem, jetzt gibt es da den netten Kollegen, den ich sonst wohin wünsche. Also dass man sich bewusst ist, Gott ist eigentlich immer dabei. Und da muss man dran arbeiten, wie so ein Marathonläufer, der trainiert. Und das ist so meine Herausforderung, das aus freien Stücken, aus mir heraus auch zu machen, zu trainieren, dran zu bleiben.
Wow, sicherlich eine Herausforderung, die jeder kennt. Ich kenne sie auch. Du hast das Buch der Bücher angesprochen. Gibt es darin eine Geschichte, einen Vers, etwas, wo du sagen würdest, das ist so das, was mein Lebensmotto ist oder was für mich mein Lebensvers ist?
Ja, der steht in 2. Korinther 5, Vers 17, ist jemand in Christus, so ist er ein neuer Mensch, eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist daraus hervorgekommen. Das ist so der Vers, der am besten zu mir passt, der mich begleitet, weil es zeigt auf einmal dieses Fundament, was man in Jesus hat, aber auch dieses Neugeworden, das ist auch der Anspruch von Gott, ja, der ist ja jetzt mit dir, geht der durchs Leben. Und dann so immer wieder die Frage, was machst du jetzt? Ne? Kannst du mich da mitnehmen in diese Situation? Ja, also es ist ein Fundament und eine Frage zugleich, sich bewusst zu machen, Gott hat dir dieses neue Leben geschenkt, es ist nicht selbstverständlich und er will auch Raum haben in meinem Herzen, in meinem Leben. Er ist einfach dabei und sich das bewusst zu machen, das ist auch immer wieder, muss man auch immer wieder daran arbeiten.
Vielen Dank, Michael. Ich habe den Vers danach eben noch gelesen, dort heißt es, dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. Und du hast es gerade angedeutet, ich glaube, das ist für mich auch noch so ein entscheidender Punkt, den du mehrfach auch angedeutet hast. Dieses Leben, was du jetzt hast, das kommt von Gott, das ist ein Geschenk. Und jeder, der sich irgendwie danach sehnt, nach Veränderung, nach etwas Neuem in seinem Leben, der kann das bei Gott auch geschenkt bekommen. Er will das tun, das hat nichts mit unserer Anstrengung zu tun. Ansonsten könnten wir mit viel Arbeit ja vielleicht das gleiche Leben uns irgendwie auch, das ist eine Frage, die haben wir nicht vorbereitet, aber du bist ja ein spontaner Mensch, hast du jetzt mehrfach gesagt. Sag doch mal, würdest du behaupten, dein Leben würde heute genauso aussehen, wenn du Gott, wenn du Jesus nicht begegnet wärst?
Niemals. Also den Achim habe ich ja, von dem ich erzählt habe, mit dem ich im Bett gelegen habe und auswärts spiele, den habe ich da mal getroffen, als das alte Rheinstadion abgerissen wurde. 2006 war das, glaube ich. Da habe ich ihn lange nicht gesehen und da war er gerade aus dem Knast. 10 Jahre hat er hinter sich gehabt. Und ich kenne da viele andere Kumpels von früher. Also mein Lebensweg wäre auf jeden Fall ganz anders verlaufen.
Okay. Kommen wir zum Schluss. Heute darfst du Kapo für uns sein. Was ist deine Anfeuerung für uns? Die Möglichkeit gebe ich ja jedem, der hier vorne sitzt, so aus seinem Leben heraus. Eine Ermutigung an die dir heute hier zugehört haben, für ihr Leben. Mach uns den Kapo. Vielleicht nicht so laut wie damals.
Nee. Vielleicht war noch eine Erfahrung, die einfach zeigt, dass Gott sich auch dahinter gestellt hat ein Leben lang. Das hatten wir heute Morgen noch kurz thematisiert. Wenn wir bei uns im Wohnzimmer auf der Couch sitzen, dann schaue ich aufs Klavier. Und wir haben ja 3 Kinder. Und wir hatten in unserem Leben, meine Frau und ich, den Segen, dass alle drei Kinder Musik gemacht haben. Und wir haben 10, 15 Jahre vielleicht intensiv Musik durch unsere Kinder hören dürfen, die dadurch Gott quasi an erster Stelle gesetzt haben. Die haben auch viele Lieder selbst geschrieben. Und das ist natürlich auch nochmal so ein Segen, der einen gefüttert hat, wo die Seele einen gefüttert hat in den ganzen Jahren. Ja, was will ich euch sagen? Jesus ist mehr als nur ein Hobby, ist mehr als Fortuna Düsseldorf, als ein Garten oder das Laufen oder alte Sachen sammeln. Ich habe ja ganz viele Hobbys. Das ist einfach eine andere Dimension. Und sich das klar zu machen, dass wir auch, wir haben ja einige hier liebe Geschwister unter uns, wenn ich jetzt euch in die Richtung schaue, die sind 80 plus, die wissen, jeder Tag ist ein Geschenk. Und morgen kann ich nicht mehr in meinem Körper, der so über die Jahre schwächer geworden ist, sein. Und das gilt auch für euch junge Leute, das sage ich mir auch immer wieder, auch wenn ich trainiere und laufe. Aber ich bin jedes Mal dankbar, wenn ich einen Rollstuhlfahrer sehe und sage, ich kann ja noch laufen. Ja, also das ist wunderbar. Und die Zeit ist einfach endlich. Und je älter man wird, das sagen ja auch alle Älteren, zu denen ich auch gehören darf inzwischen, die Zeit rast ja, das geht ja immer schneller. Ja, wenn man jung ist, dauert es ein bisschen langsamer. Und sich dessen bewusst zu sein, wir sind Gast auf Erden, haben aber ein Ziel, ja, Jesus, der vom Himmel runterkam, dass man sich das bewusst macht, das ist mehr als nur ein Hobby, das ist halt eine andere Dimension, das ist unsere Zukunft und unser Segen zugleich, wenn wir das glauben dürfen. Ja, glauben im Vertrauen darauf, dass wir einmal bei ihm sein werden. Und das sollten wir nie vergessen, auch wenn wir natürlich auch auf der Erde sind, schöne Dinge zu genießen. Also wir sind ja jetzt nicht hier, um Trübsal zu blasen, ne? Aber sich dessen immer mal wieder bewusst zu sein, Mensch, mein Hauptziel ist jetzt nicht die Berufsausbildung, ist jetzt nicht ein neues Gehalt, ein tolles Auto, ein neues Haus und so weiter. Ist auch nicht der Sarg, das ist nicht das Letzte, sondern das ist halt die in Ewigkeit bei Gott zu sein. Und diese Dimension immer wieder im Herzen auch zu haben, vor Augen zu haben, das wünsche ich uns allen, dass wir das so an Nummer eins haben.
Vielen Dank, Michael. Amen dazu. Und ich schließt es mit einem Gebet ab.